Countdown to Wembley. Nur noch wenige Tage bis zum Spiel des Jahres. Champions League Finale gegen Real Madrid. Der Underdog gegen die Königlichen. Der BVB vertraut in der Vorbereitung auf alte Routinen, aber auch ein Stück weit auf ungewöhnliche Maßnahmen. Die Dortmunder ziehen damit auch die Lehren aus der vergangenen Saison. Der BVB gibt sich selbstbewusst, außer beim Thema Elfmeterschießen. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann nur davon sprechen, wie es mir geht. So langsam aber sicher steigt bei mir eine gewisse Anspannung. So langsam aber sicher steigt bei mir die Vorfreude. Allerdings auch ein klein wenig Nervosität. Denn wir stehen unmittelbar vor dem größten Spiel, was der europäische Vereinsfußball zu geben hat. Wir stehen unmittelbar vor dem Champions League Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Wembley Calling. Am Samstag ist es endlich soweit. Und Manni Sedelbauer und ich, hallo erstmal Manni.
Hi Olli.
Wir beide, wir konnten uns am Dienstag, wir zeichnen am Dienstag auf, sind also ein klein wenig spät dran, aber das hat gewisse, ich hoffe, nachvollziehbare Gründe. Wir konnten uns heute an diesem Dienstag, an unserem Produktionstag vor Ort in Brakel am BVB-Trainingsgelände davon überzeugen, wie denn die Protagonisten so drauf sind, wie die BVB-Spieler drauf sind. Und da, so war zumindest mein Eindruck, habe ich durchaus festgestellt, jeder geht so ein klein wenig mit dieser Vorfreude, mit dieser Anspannung, mit dieser Nervosität vor diesem großen Spiel anders um. Es ist alles so ein bisschen individuell verschieden und deshalb meine Eingangsfrage an dich, Manni, wie sieht's denn bei dir so aus innen drin gerade?
Ja, ich muss schon sagen, es steigt schön langsam. Also es ist natürlich so, je näher das rückt. Und ich finde heute dieses Event, dieser Open Media Day, dazu sind die Champions League Teilnehmer, das war beispielsweise aber bei Leverkusen auch so vor der Europa League, die haben dann immer so einen medienöffentlichen Tag, wo man dann nochmal beim Training dabei sein darf, wo dann jedes Medium, egal woher, dann eben nochmal frische Bilder bekommt, nochmal viele Interviews führen kann. Und dadurch, dass das heute stattgefunden hat, muss ich sagen, ist meine Vorfreude extrem nochmal gestiegen, weil es einfach einfach greifbarer wird. Man merkt, wenn man mit den Leuten spricht, es geht nur noch um das Thema. Alle anderen Themen wie Bundesliga und so, die sind jetzt einfach abgehakt. Und jetzt zählt es einfach nur noch, am Samstag in London Gas zu geben. Und ich finde, allein wenn man heute mal auf diesem Trainingsplatz da in Dortmund-Brakel war und sich umgeguckt hat, wie viele Leute, und das waren ja jetzt keine Fans oder irgendwelche Zuschauer, die Tickets gekauft haben, sondern einfach nur Journalisten und Medienschaffende, wie viele Leute aus aller Welt da heute vor Ort waren, dann kann man sich, glaube ich, so in etwa ausmalen, was dieses Spiel für eine Bedeutung hat. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, in mir kribbelt's. Wie geht's dir denn, Olli?
Ja, also mir geht's im Prinzip ganz genauso. Es hat schon in den letzten Tagen bei mir angefangen zu kribbeln und als ich das dann heute gesehen habe, was da in Brakel am Trainingsgelände alles los war, da habe ich gesagt, wow, du wirst am kommenden Samstag wirklich Teil eines ganz, ganz gigantischen Erlebnisses werden, denn ich habe mir mal ein paar Zahlen geben lassen zu dem, was heute in Brakel los war an diesem Open Media Day. Manni hat ja schon beschrieben, worum es da ging. Also die letzte Möglichkeit vor der offiziellen Pressekonferenz, die es dann noch geben wird am Freitag, am sogenannten Matchday Minus One direkt in Wembley. Die letzte Möglichkeit, da sich als Journalist, als Berichterstatter nochmal zu wappnen mit Zitaten, mit Interviews. Es gab auch eine Pressekonferenz mit Edin Terzic. Es waren über 40 Fernsehstationen anwesend, also Mitarbeiter von über 40 Fernsehstationen aus der ganzen Welt, aus Südamerika, aus Asien, natürlich aus Europa. Ich habe viele alte Bekannte wieder getroffen, beispielsweise meinen Freund Patrice von Canal Plus aus Frankreich, den kenne ich schon viele, viele Jahre. Wir arbeiten immer mal wieder bei solchen internationalen Events zusammen. Es waren über 150 Journalisten da und es ist so ein ja, ich sag mal, eine Art Interview-Parcours aufgebaut worden.
Hatten das trifft sehr gut, ja.
Sie hatten Glück mit dem Wetter, weil ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn es geregnet hätte, dann hätte dieses ganze Event sozusagen indoor abgehalten werden müssen. Ob dafür die Raumkapazitäten in Brakel ausgereicht haben, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wie gesagt, es gab dann so ein Interview-Parcours. Da waren natürlich an erster Stelle dann die sogenannten Fernsehrechteinhaber. Das sind die Fernsehstationen, die jetzt beispielsweise weltweit dieses Champions League Finale live übertragen dürfen. Dann gab es Rechte Zweitverwerter und dann gab es auch eine Station für sogenannte Non-Right-Holder. Also Non-Right-Holder sind die Journalisten, die Zeitungen, die Online-Portale, die Fernsehstationen, die jetzt keine unmittelbaren Rechte haben an dem Champions League Finale. Und ja, also wir müssen es mal zugeben, in dieser Station, das ist jetzt nicht gerade die attraktivste gewesen, es war die letzte in diesem Parcours, Manni, da haben wir uns dann getummelt, ne?
Ja, ganz genau. Und ich finde das schon auch immer, ja, ich meine, es sind Fußballprofis, es gehört dazu, aber ich glaube, und das denke ich mir auch oft nach Spielen so, ich meine, die Fragen sind ja nicht großartig immer die neuen Fragen und dann immer Nein. trotzdem mit Elan darüber zu sprechen. Aber ich finde tatsächlich, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen, bei einer Thematik wurde es dann bei uns in der Runde auch durchaus amüsant. Da ging es nämlich um ein eventuelles Elfmeterschießen.
Oh ja.
Das fand ich einen sehr, 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 sehr lustigen Punkt in unserer Runde. Aber ich würde sagen, da kommen wir später ein bisschen drauf zu sprechen, wie da denn die Chancen aussehen, ja, wer sich da traut und so weiter. Aber ja, also du hast es angesprochen, über 150 verschiedene Journalisten, das ist schon Wahnsinn. Und du hast es ja auch angesprochen, jeder geht so ein bisschen anders damit um. Also ich finde, das konnte man da bei den Spielern auch heute sehr, sehr gut sehen. Viele, glaube ich, versuchen da schon auch so ein Stück weit Normalität ja zu pflegen, dass man nicht mehr ganz verrückte Sachen dann vielleicht macht, um ja so gar nicht großartig ja. aus dem Rhythmus zu kommen, weil Real Madrid, das ist natürlich schon, und da sind sich auch alle einig, eigentlich die größtmögliche Aufgabe, die es für den BVB dann auch zu bewältigen gibt. Oder siehst du es ein klein wenig anders, Olli?
Nee, also ich meine, man könnte jetzt natürlich darüber spekulieren, ist Real Madrid tatsächlich die aktuell beste Vereinsmannschaft der Welt oder ist beispielsweise Manchester City nicht in Teilen noch ein Tick stärker, spielerisch ausgereifter, aber das ist wirklich müßig. Beides sind Giganten und wenn Real Madrid quasi als die stärkste Mannschaft der Welt beschrieben wird, dann kann zumindest niemand ernsthaft widersprechen. Es ist in jedem Fall der größte Club der Welt. Man muss sich einfach die Historie dieses Vereins anschauen und man muss sich vor allen Dingen auch die Erfolge anschauen, die Real Madrid eingefahren hat. Und ich rede jetzt nicht von Erfolgen aus grauer Vorzeit, sondern ich rede von den Erfolgen, die die Königlichen in der Champions League, in der Königsklasse haben verbuchen können. Man muss ja nur einfach mal von mir aus als Schnittpunkt diese Saison 92-93 nehmen. Damals wurde zum ersten Mal die Champions League ausgespielt. Vorher hieß es ja Europapokal der Landesmeister. Und seitdem hat Real Madrid 8-mal das Finale erreicht und Real Wahnsinn. Madrid hat das Finale 8-mal gewonnen. Also die sind nicht nur gut, sondern die sind vollgepfropft, die sind gedopt mit Selbstvertrauen und ja,
das für die ist das schon einfach normal mittlerweile, ne?
Ja, absolut, also absolut.
Also ich weiß nicht, wie oft die jetzt in den letzten Jahren beispielsweise ein Toni Kroos genau vor so einem Saisonfinale stehen. Also dem musst du, glaube ich, nicht mehr großartig was erzählen, ne, auf was es da ankommt.
Ja, und Toni Kroos hat vor einigen Tagen gesagt, das könnte ja vielleicht auch der Vorteil, dieser spezifische Vorteil in dieser etwas besonderen Finalkonstellation für Real Madrid sein. Denn diesmal hat man auf der einen Seite eine international mega erfahrene Mannschaft, die es gewohnt ist, diese Finals auf Top-Niveau zu spielen mit Real Madrid. Und auf der anderen Seite hat man halt ein Team wie Borussia Dortmund, das sich vielleicht, so die These von Toni Kroos, erstmal an diesen Rahmen, an diese große Bedeutung des Spiels, an diese Ausstrahlung dieses Events gewöhnen muss. Und die Hoffnung, die er geäußert hat, die ging so ein bisschen in die Richtung, naja, vielleicht kommt Borussia Dortmund damit nicht so gut klar, weil es halt da an Erfahrungswerten fehlt. Dem ist tatsächlich auch schwer zu widersprechen. Was die Erfahrungen angeht, ist das eine ganz eindeutige Geschichte zugunsten der Spanier. Auf der anderen Seite, der BVB als krasser Außenseiter, und ich meine, das kann ja auch etwas bedeuten, hat einfach nichts zu verlieren. Also der Druck, dieses Spiel ziehen zu müssen, finde ich, Manni, der liegt eindeutig auf Seiten von Real.
Ja, das auf jeden Fall. Und das, was die letzten Jahre ja eigentlich schon so ja ein Stück prägend war für Real Madrid, war ja durchaus auch schon so ein Stück weit Spektakelfußball, offensiv, Power und. Und in diesem Jahr, das hat ja, finde ich auch, du hast ja angesprochen, Manchester City, dieses Spiel gegen Manchester ja gezeigt.
Ja.
Sie können aber auch anders. Sie können auch mal den Gegner machen lassen, dann dem Gegner vielleicht auch das Gefühl geben, er wäre überlegen. Es ginge nur über ihn, und dann können sie auch aus so einer Deckung sozusagen zuschlagen,
genau.
Wie man wahrscheinlich in der Boxsprache sagen würde. Und ich finde, das trifft schon ganz gut, dass da auch bei Real Madrid eine Veränderung stattgefunden hat in den letzten Jahren, die sie vielleicht sogar noch gefährlicher macht. Und wir wollen mal gemeinsam reinhören, was Julian Brandt über den kommenden Gegner, über die Königlichen gesagt hat.
Sie haben einfach viele Facetten und das macht sie auch teilweise so unberechenbar. Und trotz alledem hat man auch in dieser Champions League-Saison gemerkt, sie haben Tore kassiert. So, und ich glaube, dass auch wir diese Saison eine außergewöhnliche Champions League-Saison spielen, und dementsprechend, wie ich schon gesagt habe, ist die Favoritenrolle ganz klar verteilt, aber in einem Finale ist dennoch alles möglich.
Ja, eine relativ analytische Sichtweise von Julian Brandt, wie so häufig von ihm. Das ist etwas, was ich unter anderem an ihm sehr, sehr schätze. Das ist jemand, der spielt nicht nur Fußball auf sehr hohem Niveau, sondern der hat auch richtig viel Ahnung vom Fußball, beschäftigt sich auch so mit Entwicklungen verschiedener Mannschaften. Und ich meine, klar, wenn man Real Madrid sieht, die haben ja, und das ist für mich mit das Beeindruckendste an ihnen, sie haben ja tatsächlich sowas wie einen Umbruch hinter sich gebracht. Also wer jetzt Spieler von der Güteklasse eines Cristiano Ronaldo oder eines Karim Benzema verliert, der fällt ja häufig mal in ein Loch. Das heißt, da muss erst was Neues wieder aufgebaut werden. Und bei Real Madrid hat man den Eindruck, Casemiro beispielsweise, der über viele, viele Jahre für mich eine Schlüsselfigur bei ihnen als Holding Six gewesen ist, auch von dem hat man sich emanzipiert. Und das ist relativ geräuschlos vonstatten gegangen. Ich glaube, dass diese Tatsache, dass Real Madrid beispielsweise im Gegensatz zu, nehmen wir die andere absolut überragende Mannschaft von der spielerischen Qualität der Manchester City. Ich glaube, dass Real Madrid jetzt nicht immer einen Fußball spielt, der jetzt mega spektakulär ist, der auch nicht immer mega dominant ist. Das hängt auch so ein bisschen, glaube ich, mit der Persönlichkeit des Trainers zusammen, mit Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti ist für mich ein Trainer, der auch oftmals schon totgesagt worden ist. Ich kann mich noch gut erinnern, als er bei Bayern München war, da hat es dann auch geheißen, ach, der sei nicht mehr, sagen wir mal, auf der Höhe der Zeit mit seinen Vorstellungen von Fußball, der ist nicht mehr modern genug, der ist nicht mehr hip genug, der lässt oftmals ein klein wenig altbacken spielen, aber Carlo Ancelotti ist jemand, der es tatsächlich versteht, seinen Spielern ein sehr, sehr großes Vertrauen zu vermitteln, ein sehr, sehr großes Selbstvertrauen einzuimpfen, der das auch so ein bisschen vorlegt. Und das ist für mich das Besondere an Real Madrid. Selbst wenn die Manni, du hast es gesagt, selbst wenn die Phasen haben, wo sie dann mal etwas tiefer stehen, wo sie auch verteidigen müssen, man spricht dann ja heutzutage immer davon, sie müssen leiden, also mit diesem Begriff konnte ich nie so richtig was anfangen, aber man hört den jetzt immer häufiger, damit ist natürlich gemeint, wir müssen einfach den Gegner auch mal spielen lassen und müssen einfach nur Angriffe verteidigen, ohne jetzt selbst aktiv zu werden. Real Madrid macht das immer mit einer großen Sicherheit, immer mit einer großen Souveränität und man hat bei ihnen wirklich nie das Gefühl, ich zumindest nicht, dass sie tatsächlich die Kontrolle des Spiels völlig aus der Hand geben. Also es ist eine Mannschaft, die sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie das möglicherweise in diesem Champions-League-Finale aussehen sollte, wenn dann mal eine Konstellation eintreten sollte, in der Borussia Dortmund in Führung geht, ob Real dann tatsächlich auch so ruhig und sachlich und so souverän weiterspielt, wie man das von ihnen gewohnt ist, wann vielleicht der Knackpunkt bei ihnen sein wird, wo selbst sie etwas nervös werden können. Aber wie gesagt, ich gebe das zu, da ist auch so ein bisschen der Wunsch Vater des Gedankens, wenn ich einen derartigen Spielverlauf hier versuche zu skizzieren.
Aber wenn du auf die letzten Wochen guckst, was im Fußball in jüngster Vergangenheit ja los war, dann ist das ja auch wieder der beste Beweis dafür, dass vieles dann doch nicht so kommt, wie man es erwarten kann. Also Stichwort Bayern 04 Leverkusen gegen Atalanta Bergamo, Stichwort Bochum Düsseldorf gestern. Also das sind ja dann schon auch so so ein Schicksal, was ja dann wahrscheinlich auch so in die Schublade eines Dortmunder Wunders passen würde, weil ich glaube, da sind wir uns einig, die klare Favoritenrolle hat Real. Das ist ganz klar. Die sind gut drauf, du hast sie angesprochen, sie bewahren auch immer die Ruhe. Ich glaube, da ist auch ein Toni Kroos einfach sinnbildlich dafür, in seiner Art, wie er spielt. Auch als du gesagt hast, naja, wann ist denn der Punkt, wo sie vielleicht auch so ein bisschen einbrechen, nicht mehr an sich glauben? Ja, ich weiß es gar nicht, weil so oft hat man den in den letzten Jahren nicht gesehen, dass sie irgendwas abgeschenkt hätten oder sie an irgendwas zerbrochen wären. Also, das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe, da sind wir uns einig. Aber wie schon gesagt, im Fußball geht das sowieso. Alles ist alles möglich. Das ist ja ganz logisch. Was natürlich auch Real Madrid, finde ich zumindest, so ein Stück weit auch entgegenkommt, wenn man das sagen kann überhaupt, ist so ein Stück weit schon der Spielplan, um ehrlich zu sein. Borussia Dortmund hat vor 2 Wochen oder jetzt eben knapp 2 Wochen das letzte Spiel in der Bundesliga bestritten. Da ging es auch nicht mehr um allzu viel, um ehrlich zu sein. Jetzt hast du da 2 Wochen Pause. Real Madrid hat am Wochenende noch in der Liga gespielt, ein 0-0. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so leicht, damit umzugehen. Ich weiß, Nico Schlotterbeck hat unter der Saison ja mal gesagt, ihm ist dieser Rhythmus schon sehr, sehr wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, klar, die Anspannung verliert, glaube ich, keiner, weil dafür ist das Spiel zu wichtig, aber dass sich das schon auch mal so ein Stück weit rausbringen kann. Siehst du die Gefahr denn auch, Olli?
Also, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es ist grundsätzlich vielleicht sogar ein gewisser Vorteil, dass du jetzt monothematisch dich 14 Tage lang nur auf dieses eine Spiel vorbereiten kannst. Das heißt, deine Konzentration wird durch nichts gestört. Du hast sehr viel Zeit, was die Gegnervorbereitung angeht. Das könnte ein Vorteil sein. Den Nachteil sehe ich so ein bisschen daran, so Spannungsbögen, die bauen sich natürlich immer über so ein paar Tage auf. Wenn du aber jetzt 14 Tage Zeit hast und du weißt, am Ende dieser 14 Tage, da steht dieses große eine Spiel und da musst du auf den Punkt genau fit sein und du versuchst vielleicht vorher schon dir zu viel Gedanken zu machen, du versuchst abzuwägen, du versuchst dich, indem du abstrahierst, auf verschiedene Spielsituationen vorzubereiten, dann besteht vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass du dich verzettelst und gleichzeitig natürlich auch du denkst nur noch an dieses eine Ding. Du hast vielleicht kaum so etwas wie mal eine Abwechslung da drin. Du schaffst es vielleicht auch nicht richtig, mal abzuschalten, mal zwischendurch den Kopf freizukriegen, was natürlich auch relativ wichtig ist, damit du so eine gewisse Lockerheit behältst. Also das sind Sachen, wir haben ja alle heute bei diesem Open Media Day die verschiedenen Spieler und auch den Trainer in den Terzic danach gefragt. Und da finde ich schon, da hat man gemerkt, ja, der eine oder andere sagt, nö, das ist kein Problem, das ist sogar gut so, und der eine oder andere hat schon auch durchblicken lassen, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es möglicherweise auch Spieler geben wird, die dann, je näher dieses große Spiel kommt, etwas schlecht schlafen können, weil natürlich du dir schon seit so vielen Tagen Gedanken darüber machst. Also ich gebe dir recht, könnte ein leichter Vorteil, vielleicht ein weiterer Vorteil für Real Madrid sein. Aber ich meine, auf der anderen Seite, du hast alle Möglichkeiten. Du hast auch Möglichkeiten, beispielsweise Real vielleicht zu überraschen, indem du einen ungewöhnlichen Move machst, indem du möglicherweise direkt von Anpfiff an da drauf gibst. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf den Matchplan, den sich Edin Terzic da zurechtlegen wird. Er selber sagt, es ist gar nicht so, dass man sich da jetzt unmittelbar vor dem Spiel erst hinsitzt und sich Gedanken darüber macht, wie geht man es jetzt an, sondern sein Matchplan, der speist sich sozusagen aus den Erfahrungen der kompletten Saison, und den Spielern gibt er immer nur wieder mit, ihr müsst es schaffen, tatsächlich, dass ihr an diesem Finaltag bereit seid, körperlich wie auch psychisch das beste Spiel der Saison zu machen. Aber wie gesagt, Manni, sagt sich alles so leicht, ist dann unter Umständen tatsächlich schwer abzurufen, wenn der Schiedsrichter erstmal angepfiffen hat.
Ja, das sowieso. Also du hast es ja angesprochen. Also die Spannung, glaube ich, die wächst und wächst, und deshalb versucht man ja auch ein bisschen locker reinzubringen. Beispielsweise letzte Woche hat Edin Terzic die Mannschaft statt auf den Trainingsplatz ja auf den Paddle-Tennis-Court beordert. Und dann haben die dort eine Runde Paddle oder Padel, wie es glaube ich ganz richtig heißt, spielen lassen. Und da gab es scheinbar dann schon auch das Feedback, ja, das hat schon auch ganz gut getan, sowas mal zu machen. Am Wochenende, am Samstag, glaube ich, war es, haben sie ja dann auch ein Testspiel gegen die eigene U23 simuliert, die so ein bisschen, simuliert, also das haben sie eben getestet gegen die U23, und die U23 hat wiederum Real Madrid so ein Stück weit simuliert. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, die U23 ist wahrscheinlich jetzt nicht Toni Kroos und Co., aber trotzdem ist es ja vielleicht dann schon auch eine kleine Abwechslung, die ja vielleicht dann auch schon den Spielern zugutekommen, dass sie eben nicht diese 14 Tage, die du angesprochen hast, so vor Augen haben, sondern einfach auch mal abgelenkt werden mit anderen Themen, dass man nicht jeden Tag von Real Madrid spricht, sondern auch mal von irgendwelche Paddle-Tennishallen oder von der U23. Sebastian Kehl, der Sportdirektor von Borussia Dortmund, hat sich genau zu dieser Thematik heute auch bei uns geäußert.
Das hatten wir übrigens in der Vergangenheit auch schon mal getan, das hat ganz gut getan, und die Jungs haben das super angenommen, haben dabei auch ein bisschen Spaß und Freude gehabt. Also versucht ja da immer auch als Trainer mit seinem Team zusammen dann auch mal ein, zwei Dinge vielleicht in so einer Woche auch mal einzubauen, die ein bisschen weggehen von diesem stupiden Training. Aber wir haben trotzdem viele Inhalte trainiert, werden das in dieser Woche natürlich noch intensivieren. Und trotzdem ist jetzt nichts mehr Außergewöhnliches geplant, ich glaube, jetzt den normalen Fokus, den normalen Rhythmus zu haben, alle anderen Themen beiseite zu schieben, wird wichtig sein.
Ja, da hat er gelassen ein wahres Wort beziehungsweise wahre Worte ausgesprochen, der Sportdirektor Sebastian Kehl. Natürlich wird es darauf ankommen, die richtige Mischung zu finden aus, sagen wir mal, einer gewissen Fokussiertheit im Hinblick auf dieses Champions-League-Finale, aber auch einer gewissen Lockerheit, dass man nicht überpaced, und Teambuilding-Maßnahmen sind da sicherlich ein relativ guter Ansatz. Es ist ja manchmal ganz interessant, man steckt logischerweise nicht in den Köpfen der Spieler drin, man steckt logischerweise nicht in den Köpfen der Trainer drin. Borussia Dortmund hat ja mit einer Finalsituation in nicht allzu zu langer zurückliegender Vergangenheit relativ schlechte Erfahrungen gemacht. Gestern vor einem Jahr. Gut. Nein, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen noch mal in diesem Zusammenhang dran erinnern, weil man sich natürlich die Frage stellt: Mensch, verkrampft die Mannschaft möglicherweise in Wembley wieder so, genauso wie am letzten Bundesligaspieltag der, mittlerweile muss man ja sagen, vorletzten Bundesliga-Saison. Situation ist bekannt. Der BVB hat sich selber einen Matchball erarbeitet durch den Auswärtssieg in Augsburg. Naja, und dann schien eigentlich alles nur noch eine reine Formsache zu sein. Letzter Spieltag, Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Gegen einen Gegner, für den es um nichts mehr ging, der also überhaupt nicht zu verlieren hatte und der natürlich mit einer entsprechenden Lockerheit angereist war. Ganz Dortmund rüstete sich für die große Party. Alles schien geplant zu sein. Die Stadt Dortmund hat selbst ihre vielen, vielen Straßenbaustellen in der Innenstadt, das fand ich damals ganz bemerkenswert, innerhalb kürzester Zeit auf einmal zu Ende gebaut, über die ich mich so lange vorher beklagt hatte, damit der Triumphzug da auch schön smooth dann durchgehen kann. Naja, und wir alle wissen, was passierte, dieser kollektive Zusammenbruch und dann das große Heulen, nachdem man im Signal Iduna Park Mainz 05 eben nicht hat schlagen können und der FC Bayern dann wieder einmal und jährlich grüßt das Murmeltier. Damals musste man das zumindest so formulieren, deutscher Meister geworden ist. Ich glaube, die Fehler, die damals gemacht worden sind, lagen in einer Unterschätzung der Situation, dass die Spieler, sie waren ja in Dortmund, man ist nicht in ein längeres Trainingslager gegeben und sie haben natürlich hautnah in der Stadt mitbekommen, dass hier jeder schon sich für die Party rüstet, dass hier alle Welt davon ausgehen, dass es jetzt tatsächlich nur noch eine reine Formsache ist. Und dann passiert es, dann ist die Mannschaft verkrampft. Das ist ganz interessant, war auch Pressekonferenz natürlich heute mit Edin Terzic und ich habe ihn dann gefragt, ich sage, ja, wie äußert sich denn sozusagen die Lehre, die man aus dieser Situation gezogen hat? Und er sagte, das ist manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Also er hatte ja schon als BVB-Cheftrainer, damals war er Interimstrainer, eine Finalsituation, da hat das gut lösen können, als der BVB den DFB-Pokal gewinnen konnte gegen RB Leipzig, damals zur Corona-Zeit 2021. Und dann das gleiche Spielchen in der vergangenen Saison. Und er sagt, ich habe eigentlich als Trainer in der auch psychologischen Vorbereitung nichts großartig anders gemacht. Aber der Effekt war eigentlich ein völlig anderer. Also so ein bisschen ist es so, dass man sagt das so leicht, ihr müsst die Lehren aus dieser missglückten Vorbereitung von damals ziehen und es dann besser machen im Hinblick auf das Champions-League-Finale. Nur wie gesagt, so einfach ist das nicht. Ein Allheilmittel gibt es da nicht. Es gibt nicht dieses eine Patentrezept. Ich glaube allerdings, dass die Vorbereitung diesmal, so wie Edin Terzic angegangen ist, durchaus zielführend sein kann. Er versucht, den Druck wegzuhalten. Er versucht, abgesehen jetzt mal von diesem relativ langen Zeitraum der Vorbereitung, er versucht mit Teambuilding-Maßnahmen auch den Trainingsalltag so ein bisschen aufzulockern. Es gibt dann ja, glaube ich, auch, Manni, eigentlich keinen großartigen Änderungen im Hinblick auf die unmittelbare Vorbereitung, auf den Countdown. Das heißt, man reist am Spieltag nach London an, also quasi genauso, als wenn man zu einem Halbfinale oder zu einem Gruppenspiel der Champions League reist oder auch wenn man zu einem Bundesliga-Auswärtsspiel reist. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, es wäre ein Fehler gewesen, wenn man jetzt sagt, man fliegt am Donnerstag oder vielleicht schon am Mittwoch nach London, damit den Spielern dann richtig in die Birne kommt, oh, das wird aber jetzt was ganz Besonderes, das wird was ganz Wichtiges. Nein, du musst dich, ich glaube schon, so ein bisschen runterkochen vor diesem Spiel.
Ja, das glaube ich auch und ich finde auch, wenn man so sieht, wie die auf dem Trainingsplatz so miteinander umgehen und so, ich finde, oder das war heute schon sehr auffällig, oder sehr auffallend, irgendwie eine gelöste Stimmung, eine tolle Teamchemie, wenn man das so sagen kann. Vor allem, es war ja eigentlich das Training beendet und dann waren, glaube ich, noch so 10, 11 Leute standen dann noch weiterhin auf dem Platz und haben noch so aus 16 Metern ein Ball nach dem anderen auf den Kasten gedroschen und sich dann gegenseitig applaudiert und abgefeiert. Also ich finde, dass man auch so das Gefühl hat, die sind noch nicht zumindest alle verkampft und im Tunnel. Und das ist ja, glaube ich, 4 Tage vor so einem großen Spiel schon mal nicht das Allerschlechteste. Zumal es, du hast die Vergangenheit angesprochen, ja zuletzt mit dieser Einstellung, dass man gesagt hat, dieses eine Spiel und da zählt's und da wollen wir alles geben, sondern zu sagen, naja, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir machen alles so wie immer, hier Teambuilding, da vielleicht ein bisschen was anderes und sonst machen wir einfach das, was wir immer machen. Und dass man gar nicht so groß zum Nachdenken angeregt wird, ne? Dass du einfach deine Abläufe wie immer hast und dir das alles gar nicht so auffällt und dass du da einfach die Freude, die Vorfreude einfach steigern kannst und dann einfach Bock auch einfach auf dieses Spiel hast, weil ich glaube, darauf wird es definitiv auch ankommen. Mannschaftliche Geschlossenheit, dann die Freude irgendwo am Fußballspielen und eben füreinander da zu sein und jeder verteidigt für jeden. Und so wie es diese letzten Champions League Abende ja auch war, also das war ja schon auch sehr beeindruckend, wie diese Mannschaft einfach zusammengestanden hat. Und das wird es am Samstag dann auch brauchen. Und ich glaube, so diese Vorbereitung ist auch eine sehr, sehr gute bislang, wenn wir das so aus der Ferne prognostizieren können. Aber ich fand, wie gesagt, dass alle einen sehr, sehr gelösten und lockeren Eindruck machen. Hast du es auch so empfunden?
Nein, das habe ich durchaus auch so gesehen. Also es gab dann auch so Szenen beispielsweise, also zu diesem Interview-Parcours, zu diesem Interview-Marathon sind die Spieler dann teilweise mit so kleinen Golfautos entweder hinübergefahren worden von ihrem Kabinentrakt im Profileistungszentrum oder sie sind teilweise auch selber in diesem Golfcar alleine gefahren und sie hatten so ein bisschen Spaß dabei. Es wurde auch ein bisschen geflaxt beispielsweise. Es blieb auch Gelegenheit, dann zum Beispiel mal mit Schlotterbeck zu reden, für den das ja derzeit ganz besondere Tage sind. Sein großer Bruder Kevin Schlotterbeck, der hat ja bereits ein Wunder geschafft, wenn man es mal so sagen will. Er hat mit dem VfL Bochum ja tatsächlich den Klassen
Wahnsinn, ja.
Er hat noch eingetütet auf die letzten Meter nach einer 0:3 Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf, Relegationsrückspiel, dann am Montagabend 3:0 gewonnen, dann Elfmeterschießen, Kevin Schlotterbeck hat auch einen verwandelt und wir haben mit Nico Schlotterbeck darüber auch noch so ein bisschen flachsen können und der hat noch gesagt, sein Bruder, das ist ganz interessant, Kevin Schlotterbeck, der wohnt derzeit bei ihm in Dortmund, aber er hätte ihm, wir haben ungefähr, ich glaube, das muss so 1 Uhr gewesen sein, mit Nico Schlotterbeck gesprochen, aber er hat ihm, als er heute Vormittag, an diesem Dienstagvormittag zu Hause die Wohnung verlassen hat, hat er ihn noch nicht gesehen. Also er vermutet stark, dass der bis dahin noch nicht zurückgekehrt ist von den Feierlichkeiten, wahrscheinlich im Bochumer Bermuda-Dreieck. Also an solchen Dingen merkte man natürlich auch schon, sie haben sich eine gewisse Lockerheit bewahrt und das ist gut, weil ich glaube, das ist die Voraussetzung, niemand wird es an der Einstellung fehlen lassen in einem Champions-League-Finale. Das wird nicht das Problem sein. Das Problem könnte auf der anderen Seite dadurch entstehen, dass der ein oder andere vielleicht überpaced, dass er zu nervös ist, dass er in Aktionismus verfällt. Das muss man, glaube ich, vermeiden. Man braucht ein gehöriges Maß auch an taktischer Disziplin gegen Real Madrid. Und bislang. Aber wie gesagt, wir sind dann irgendwann schlauer in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bislang, finde ich, ist die Vorbereitung, die Borussia Dortmund hinlegt, relativ vielversprechend.
Ja, Herangehensweise eigentlich so wie immer, Rhythmus, Alltag, alles so wie immer. Ja. Außer bei einem, da musste ich heute zweimal hingucken, nämlich bei Niki Süle. Der hat sich gedacht, ich mache jetzt mal nochmal was ganz Verrücktes vor so einem Finalspiel und färbt mir die Haare einfach blond. Also man hatte kurzzeitig so das Gefühl oder den Eindruck, der hat jetzt denselben Friseur wie Marco Reus und Julian Riasson. Nico Schlotterbeck vor kurzem ja auch noch ganz blond. Also da musste ich mal ganz kurz zweimal hingucken, wer der Spieler denn ist. Ich glaube übrigens, Olli, das wird dir auch gut stehen.
Ach, da bin ich mir nicht so sicher. Ich gedacht, aus dem verrückten Alter bin ich so ein klein wenig raus. Bei Niki Süle tatsächlich, ich musste auch zweimal hingucken. Ich habe gedacht, also vom Gang und auch von der Statur her, also Niki Süles Statur ist ja auch häufiger mal thematisiert worden. Alle wissen, was gemeint ist. Daran war er dann doch zu erkennen. Aber ich meine, ja gut, es ist ein Farbtupfer gewesen. Und zumindest, denke ich mal, kann man das durchaus auch als eine gewisse Form der Identifikation mit dem Verein interpretieren, oder? Wie siehst du das?
Ja, weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ja, ich würde sagen,
der hätte ja auch eine andere Farbe nehmen können. Ne?
Ja, das stimmt. Dann lassen wir es einfach mal so stehen. Dann, sagen wir einfach, Niki Süle hat das im Zeichen des Vereins gemacht, um seine Verbundenheit und seine Dankbarkeit ausdrücken zu wollen. Nee, aber, ja, wie wir gesagt haben, jeder geht damit anders um. Übrigens auch bei einem Thema, und da würde ich jetzt gerne umlenken, wir haben es davor schon mal ganz kurz angesprochen. Es kann ja durchaus sein, dass 90 Minuten am Wochenende in London nicht reichen, sondern dass du über 120 Minuten gehen musst und dann vielleicht sogar noch zum Elfmeterschießen gehen musst. Boah. Und beim Elfmeterschießen stellt sich ja immer so die Frage, naja, was machst du in der Vorbereitung? Trainierst du das? Kann man sowas trainieren? Wie oder was hältst du da eigentlich davon, Olli? Meinst du, das kann man trainieren? Oder ist das einfach nur so ein Gefühl, dass wenn du im Training dann 10 von 10 reinschießt, dass du dann einfach mit einem besseren Gefühl in so ein Elfmeterschießen gehst?
Ja, also ich glaube nicht, dass man es, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass man es trainieren kann, wenn man jetzt längere Zeit keinen Elfmeter geschossen hat. Man muss sich ja immer wieder vor Augen führen, es gibt 1 bis 2 bis maximal 3, würde ich mal vermuten, Schützen, die pro Mannschaft so in etwa im normalen Spielbetrieb dafür vorgesehen sind, falls der Stammelfmeterschütze mal nicht kann, dass man dann halt eine Alternative hat. Und dass der sich dadurch möglicherweise auch eine gewisse Form von Sicherheit holt, einfach nur mal auszutesten, wie sich das anfühlt und so weiter, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber, dass es unmöglich ist, diese spezielle Drucksituation, in der du dann in solchen Situationen steckst, zu simulieren. Also ich erinnere jetzt noch mal an diesen Montagabend. Ich war da ja in Düsseldorf bei diesem mehr als dramatischen Relegationsrückspiel. Und ich kann nur sagen, der Fehlschütze von Fortuna Düsseldorf, der hat mir leid getan bis zum Geht nicht
mehr. Das Herz
ist so, das ist so hart, das ist so brutal und vor allen Dingen dann auch mit dieser dramatischen Konsequenz. Also er war der letzte Schütze, es war klar, wenn er verschießt, ist alles vorbei. Dann verlierst du nicht nur ein Spiel und es ist ja auch ein Unterschied, ob du dann, keine Ahnung, im Viertelfinale vielleicht aus dem DFB-Pokal ausscheidest oder ob du tatsächlich den Aufstieg verspielst, verschießt, so wie es in diesem Augenblick der Fall ist. Das ist schon ganz, ganz brutal und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, ja, sollte es dazu kommen, was natürlich schon erstmal per se nicht schlecht wäre, weil das bedeuten würde, dass Borussia Dortmund über 120 Minuten dem hohen Favoriten Real Madrid getrotzt hätte. Aber wenn es dann tatsächlich zu diesem finalen Showdown kommen sollte, was ja irgendwo auch ein bisschen Lotterie ist, also dann kann ich tatsächlich nur sagen, dann wünsche ich jedem Einzelnen alles, alles Gute, dass niemand anschließend mit diesem Stigma leben muss, ey, ich hab's verdattelt, ich bin derjenige gewesen, der da in diesem Augenblick vom Punkt versagt hat. Stelle ich mir sehr hart vor und es gibt auch immer wieder auch große Fußballer, mit denen ich in der Vergangenheit geredet habe, die sagen, ich weiß genau, was los ist, wenn es zu so einem Elfmeterschießen kommt, dann hast du deine 1, 2, 3 Schützen, die gesetzt sind und dann geht der suchende Blick des Trainers in die Runde und da habe ich schon gestandene Spieler erlebt, die sich dann versteckt haben beispielsweise. Mhm. Bitte nicht ich oder manche, die sogar in die Kabine getürmt sind, damit sie nicht ausgewählt werden, weil sie natürlich logischerweise sich diesem Druck nicht haben aussetzen wollen. Also bin sehr, sehr gespannt, sollte es dazu kommen, wer dann außer denen, von denen man eigentlich weiß, dass sie mit Sicherheit antreten werden, wie beispielsweise der Captain wie Emre Can, könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wer dann tatsächlich schießt. Oftmals kommt es dann ja anders, als man denkt. Aber ich fand schon interessant, Manni, dass du das ansprichst, weil wir haben mit mehreren Spielern heute über dieses Thema geredet.
Ja, ganz genau, weil es ist natürlich schon so. Du hast es angesprochen, es gab ja offenbar vorab schon mal das Gesprächsthema in der Runde, ja, weil sie ja, ja gesagt haben, naja, wir haben es jetzt noch nicht explizit trainiert, aber es war schon Thema und es gibt scheinbar auch Spieler von Borussia Dortmund, die dann eher dem Ganzen zugeneigt waren, die gesagt haben, hey, wenn es soweit kommt und ich stehe auf dem Platz und darf und kann noch schießen, mache ich das. Und manche, die ja eher gesagt haben, boah, also wenn es nicht unbedingt sein muss, dann doch bitte lieber der andere. Und ihr könnt ja mal ganz kurz schnell miträtseln. Wir haben mit Nico Schlotterbeck, mit Karim Adeyemi und mit Julian Brandt darüber gesprochen. Und zwei von denen haben gesagt, naja, muss nicht sein. Und nur einer war felsenfest davon überzeugt. Und ich weiß gar nicht, wenn man mir jetzt dieses Rätsel gestellt hätte, ich glaube, ich wäre gar nicht von mir aus draufgekommen, wer so selbstbewusst gewesen wäre oder wer eben nicht. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten. Genau. Nico Schlotterbeck, den haben wir nämlich gefragt, naja, wie sieht's aus? Traust du es dir zu oder nicht? Und hier kommt seine Antwort.
Ich glaube, mein Bruder hat gestern gut geschossen. Aber ja, erstmal hoffe ich, dass ich da auch noch auf dem Feld stehe. Auch vielleicht, dass wir das in 90 ziehen, aber ich bin jetzt nicht der Elfmeterschütze. Ich glaube, viele Jungs haben schon gesagt, sie würden sich wohlfühlen. Dann ist es auch in Ordnung. Aber wenn es natürlich, wenn ich dann gefragt werde, dann kann ich dann auch nicht unbedingt verneinen.
Also, eine, wie ich finde, bemerkenswert ehrliche Antwort von Nico Schlotterbeck, der gesagt hat, ich werde mich da nicht aufdrängen, aber wenn ich gebraucht werde, stelle ich mich auf jeden Fall zur Verfügung. Es ist ja, glaube ich, auch laut UEFA-Regularien nicht möglich, seinen Bruder von der Tribüne im Wembley-Stadion runterzuholen. Der soll nämlich, wenn er bis dahin wieder aufgetaucht ist, mit nach Wembley kommen, das hat Nico Schlotterbeck gesagt, um den zu sagen, komm, mach du doch bitte einen Elfmeter für uns rein. Also
muss man jetzt natürlich hoffen, dass selbst wenn er das dürfte, hoffentlich Real Madrid nicht zugehört hat, weil Nico Schlotterbeck hat ja auch verraten, dass sein Bruder eigentlich immer links oben hinschießt. Ne? Also,
das stimmt.
Der hat gesagt, immer wenn der antritt, dann verwandelt er links oben. Ja, ich glaube, für die nächsten Elfmeter muss er sich eine andere Ecke aussuchen. Aber ja, er verwandelt immer.
Das könnte sein. Ja, also wie gesagt, da haben wir schon mal einen, Nico Schlotterbeck, der gesagt hat, oi, nicht so gerne, aber zur Not, ja gut, dann werde ich es halt machen. Aber wir haben weiter gefragt, wir haben nicht locker gelassen, die Elfmeter-Frage gestellt diesmal an Karim Adeyemi.
Muss nicht sein, aber geht schon. ich würde, glaube ich, auch einnehmen, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich so lange drin bin.
Ja, und Karim Adeyemi tickt so ein Stück weit wie Nico Schlotterbeck. Also der sagt, boah, die Verantwortung ist natürlich schon groß und damit hat er ja auch recht. Aber auch er würde sagen, naja, im allerschlimmsten Fall würde er das schon machen. So richtig überzeugend klingt's nicht. Also wenn ich jetzt Edin Terzic wäre und die beiden Antworten von den beiden gehört hätte, würde ich dann vielleicht eher dann doch jemanden anders vorschicken. Muss ich dir ganz ehrlich sein. Und jetzt würde ich sagen, hören wir noch jemanden, der mich so richtig überzeugt hat. Also da hätte ich als Trainer überhaupt keine Probleme zu sagen, hier bitteschön und rein damit. Und das ist Julian Brandt, der hat nämlich wie folgt geantwortet.
Ich schieße immer Elfmeter, wenn wer auch immer das von mir möchte. Ich hab damit kein Problem. Also ihr habt ja jetzt das wahrscheinlich auch schon ein bisschen verfolgt. Ich bin jetzt nicht der Elfmeterschütze Nummer 1 hier im Verein. Ich habe mich vor Elfmeterschießen habe ich mich nie gedrückt. Aber es kam beim BVB jetzt auch nicht so häufig vor, tatsächlich. Trainiert ihr Sechser? Wir haben es besprochen, ja. Aber ich müsste es jetzt für mich nicht trainieren, sondern ich finde es schwierig, Elfmeter zu trainieren. Also ich glaube, dem einen oder anderen tut es gut, sicherlich. Bei mir ist es tatsächlich ja ein bisschen anders. Halt's so einfach wie möglich. Eigentlich gehe ich nur hin und schieße ihn rein. Also ich trainiere es nicht so viel. Aber das klappt immer. Also deswegen alles gut bislang.
Na bitte, da haben wir doch wenigstens einen, der sich mit Freude der Aufgabe stellen wird, na, mit Freude weiß ich nicht. Also ich glaube, dass jeder, der da antreten wird, in einem möglichen Elfmeterschießen schon ein bisschen Bammel haben wird. Gilt aber nicht nur für die BVB-Spieler, gilt auch wahrscheinlich für die Stars von Real Madrid, wenn es um so viel geht. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da selbst Leute wie Toni Kroos oder Luka Modric, auch wenn sie in seiner Karriere oder in ihren Karrieren schon so viel gewonnen haben, nicht unbedingt beschwingten Schrittes zum Punkt schreiten werden. Aber wie gesagt, jetzt sind wir unserer Zeit wirklich sehr, sehr weit voraus. Wir sind quasi schon im Elfmeterschießen. manchmal, und das ist etwas gewesen, Manni, was, und das fand ich ganz interessant, was eigentlich alle gesagt haben, alle Borussen, sowohl die Spieler als auch die Funktionäre, als auch der Trainer Edin Terzic, Im Fußball ist so viel möglich und im Fußball ist es auch möglich, dass man selbst eine derartig beeindruckende Serie wie die, die Real Madrid in der Champions League, seitdem dieser Wettbewerb so heißt, hingelegt hat mit diesen 8 Finalteilnahmen, mit diesen 8 Siegen durchbrechen kann. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in einem Spiel alles möglich ist, hat Edin Terzic gesagt. Er hat nochmal erinnert an die überzeugenden Auftritte von Borussia Dortmund in dieser Saison in der Champions League. Ganz wörtlich dann, so Edin Terzic, wenn jemand gezeigt hat, dass man in einem Spiel wirklich alles erreichen kann, dann sind wir das. Und tatsächlich, man hat, egal wie, sagen wir mal, dürftig es in der Fußball-Bundesliga in der zu Ende gegangenen Saison auch gelaufen ist. In der Champions League hat die Mannschaft Mentalität gezeigt. In der Champions League hat sie gezeigt, dass sie Charakter hat, dass sie unerschrocken ist. In der Champions League hat die Mannschaft es auch endlich hingekriegt, was man lange Zeit nicht hingekriegt hat, dass auch die Offensivkräfte, speziell die Flügelstürmer, ein Jadon Sancho, ein Karim Adeyemi oder auch, wenn er denn spielt, ein Donny Malen mit nach hinten arbeiten. Und das hat sie wirklich, die Dortmunder Mannschaft, zu einer kompakten Einheit gemacht. Also, warum nicht hoffen? Warum nicht auch ein klein wenig träumen? Das, denke ich, muss erlaubt sein. Das hat sich die Mannschaft auch verdient durch diese Champions-League-Saison. Und tatsächlich, wir haben ja auch in der vergangenen Saison schon erlebt, dass die Truppe sich hat steigern können, auch wenn das Ende da nicht gepasst hat, als man die Meisterschaft tatsächlich verspielt hat. Und interessant übrigens auch, Manni, bei den bisherigen Champions League Finals des BVB, es gab ja 2 schon zuvor, wissen alle, wie die ausgegangen sind. 97 wurde der Henkelpott gewonnen, 2013 dann nicht mehr. Es gibt schon einige Parallelen zu diesen insgesamt außerordentlich erfolgreichen internationalen Spielzeiten von Borussia Dortmund. In der Bundesliga lief es in diesen Spielzeiten, als man dann tatsächlich in dieses Champions-League-Finale eingezogen ist, nicht unbedingt besonders gut, international dafür schon. Und das gilt beispielsweise auch für das Jahr 1997, als der BVB seinen, na, soll man sagen, bislang größten Erfolg in der Vereinsgeschichte eingefahren
bislang.
Hat.
Bislang. Und genau. ausgerechnet, auch so ein schönes Wort im Fußball, heute vor 27 Jahren im Münchner Olympiastadion.
Exakt.
Olli, so ist es. Da hast du wahrscheinlich noch ein Ticken bessere Erinnerungen als ich. Ich war da gerade, lass mal überlegen, 2,5 Jahre alt. Ich habe es wahrscheinlich nicht geguckt, also ziemlich sicher nicht geguckt.
Hast du keine Akkreditierung bekommen, ne?
Tatsächlich nicht. Deshalb freue ich mich umso mehr auf mein erstes Champions-League-Finale. Aber Olli, du warst, nehme ich mal an, akkreditiert.
Ich war akkreditiert und ich war, tatsächlich, das kann man ja mittlerweile auch sagen, ich war sogar schon 31 Jahre alt, 1997 und ich habe gedacht, nachdem wir in der vergangenen Woche auf das Champions League Finale 2013 ebenfalls in Wembley damals gegen den FC Bayern zurückgeblickt haben, blicken wir heute nochmal zurück auf das Champions League Finale 1997, weil man sich dadurch natürlich auch ein klein wenig Mut macht. Es geht was, auch für einen krassen Außenseiter. Denn das war der BVB damals und das wird er auch am kommenden Samstag sein. Hier kommt unser Flashback der Woche.
Flashback der Woche.
Also sprechen wir über den bislang größten Erfolg in der BVB-Geschichte, den Gewinn des Henkelpots 1997. Wie gesagt, es gibt einige Parallelen, wenn man mal die aktuelle Lage des BVB sich vor Augen führt und dann nochmal auf die Situation von Borussia Dortmund in dieser Saison 96-97 zurückgeht. Denn damals ging der BVB als Meister in die Saison. Tatsächlich hatte man sowohl 1995 als auch 1996 die Schale gewonnen. Aber man endete am Ende der Bundesligaspielzeit relativ weit hinter dem Meister. Und damals, 1997, war der BVB am Ende der Saison Dritter, was bedeutete, dass man nur mit Haaresbreite tatsächlich den erneuten Einzug in die Königsklasse geschafft hatte. Man war Dritter hinter den Bayern und hinter Bayer Leverkusen und hatte nur 2 Punkte mehr auf dem Konto als der Tabellenvierte, der VfB Stuttgart. Und damals zogen nur die ersten 3 in die Königsklasse ein. Der BVB hat es also so gerade geschafft. Aber daran konnte man schon ermessen, dass im Vergleich zu den Vorsaisons die Bundesligaspielzeit jetzt nicht ganz so prickelnd war. Naja, und es gab auch einige Probleme. Die Überschrift war damals so ein bisschen, kann mich erinnern, ja, die große Mannschaft aus den Vorjahren, die Meistermannschaft, die befindet sich so langsam in der Abenddämmerung. Der Altersschnitt war relativ hoch. Es gab einige Verletzungssorgen. Also Matthias Sammer hatte damals schon, war schon in der Spätphase seiner Karriere, latente Knieprobleme, konnte nicht so viele Spiele machen, auch ganz, ganz wichtiger Faktor für die Innenverteidigung. Der Brasilianer Julio César war sehr stark angeschlagen. Es gab einige disziplinäre Probleme in der Mannschaft. Gab zum Beispiel einen Portugiesen namens Paulo Sousa, der war der Stratege, der Taktgeber im zentraldefensiven Mittelfeld. Der nahm sich relative Auszeiten immer mal wieder. Oftmals fing er erst donnerstags an, mit der Mannschaft zu trainieren. Vorher hat er gesagt, ich habe Knieprobleme und so weiter. Das sorgte dann für Unruhe im Kollegenkreis. Ja, und es gab auch, und das hört sich heute fast schon abenteuerlich an, es gab tatsächlich eine Trainerdiskussion damals in Deutschland, in Dortmund. Es gab Debatten, ob Ottmar Hitzfeld noch der richtige Coach für die Mannschaft sei, ob er sich nicht schon etwas abgenutzt hätte. Aber all dieser Unkenrufe, all dieser, ich sag mal, Skeptizismen zum Trotz, international hat sich die Mannschaft tatsächlich zusammengerissen. In der Vorrunde setzte sich der BVB in einer, sagen wir, mittelschweren Gruppe durch als Tabellenzweiter, punktgleich hinter dem Gruppensieger, damals Atletico Madrid. Damals war die Champions League noch nicht so aufgebläht wie heute, deshalb gab es auch kein Achtelfinale, es ging direkt weiter mit dem Viertelfinale, es ging gegen Ajaccio Auxerre aus Frankreich und da gab es zunächst ein 3-1 zu Hause, dann ein 1-0 in Frankreich und damals übrigens bahnte sich für mich eine der schönsten Geschichten dieser Saison an, denn Paul Lambert, auch ein Mittelfeldspieler, ein Schotte, der hat anschließend nach dem Einzug ins Halbfinale gesagt, zu seinem Zimmerkollegen Kalle Riedler: Hör mal, Kalle, ich habe das Gefühl, wir gewinnen die Champions League. Und Kalle Riedler hat geantwortet: Spinnst du oder was? Weißt du, wer da noch im Rennen ist? Nee, sagte Paul Lambert, ich habe das Gefühl, wir gewinnen das. Was würde das eigentlich bedeuten, wenn wir die Champions League gewinnen? Und dann hat Kalle Riedler geantwortet: Also, das würde mir alles bedeuten. Das würde mir alles bedeuten. Und dann hat Paul Lambert zu ihm gesagt, wenn dir das alles bedeutet, würde das bedeuten, du würdest mir deine Rolex schenken, wenn wir den Pott holen? Und dann hat Kalle Riedler gesagt, hör mal, Paul, also wenn wir die Champions League tatsächlich gewinnen, dann kannst du alles von mir haben. Und Paul Lambert hat gesagt, nee, ich will nicht alles, ich will nur die Rolex haben. Ich komme nachher nochmal auf diese Geschichte zurück. Es ging dann weiter mit den Halbfinals, ging gegen Manchester United und das war damals eine absolute Spitzenmannschaft. Peter Schmeichel im Tor, die Neville-Brüder, Roy Keane, Eric Cantona, der große französische Stürmer. Der BVB war schon im Halbfinale krasser Außenseiter. Massive personelle Probleme. Man siegte 1-0 in Dortmund. Siegtorschütze übrigens René Tretschok, den man im offensiven Mittelfeld fast im Angriff hat aufbieten müssen, weil Hitzfeld kaum Alternativen hatte, der machte das 1-0. Das Rückspiel in Old Trafford wurde dann ebenfalls 1-0 gewonnen. Ein frühes Tor von Lars Ricken. Dann allerdings ein einziger Sturmlauf von Manu, aber die Mannschaft von Alex Ferguson, der damals auch relativ neu war an Old Trafford, die verzweifelte regelrecht an der BVB-Abwehr, an Wolfgang Feiersinger, der in Vertretung des verletzten Matthias Sammers Libero spielen musste, an Martin Kreh und an Jürgen Kohler. Und speziell Jürgen Kohler hat wirklich das Spiel seines Lebens gemacht. Also dieser Beiname Jürgen Kohler Fußballgott, der ist damals nach diesem Halbfinalrückspiel in Old Trafford entstanden. Eine unfassbare Abwehrschlacht. Und dann hat es der BVB tatsächlich geschafft. Und am 28. Mai im Münchner Olympiastadion ausgerechnet stieg das Finale gegen Juventus Turin. Juventus damals eine ganz abgezockte Spitzenmannschaft. Angelo Peruzzi im Tor. Didier Deschamps, der spätere französische Nationaltrainer, sozusagen als Holding Six. Zinedine Zidane, der große Zidane im offensiven Mittelfeld. Also wie gesagt, Borussia Dortmund hatte ähnlich wie jetzt gegen Real Madrid relativ wenig zu verlieren. Erwischte aber den besseren Start und Kalle Riedle brachte dann den BVB in Führung mit 1-0. 29. 5 Minuten später 2-0. Da lag die Sensation dann schon in der Luft. Gab da noch einen etwas zittrigen Moment, als Alessandro Del Piero in der 64. das Anschlusstor markiert hatte. Und damals irgendwie eine bezeichnende Szene, denn auf der Ehrentribüne im Münchner Olympiastadion soll, habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber nicht persönlich gesehen, aber unter anderem Lars Ricken hat mir das mal erzählt, ist Uli Hoeneß aufgesprungen und hat gejubelt bei dem Anschlusstor von Del Piero. Das muss irgendwie eine freudsche Fehlleistung von Uli Hoeneß gewesen sein, weil er also irgendwie gar nicht mit dem Gedanken leben konnte, dass ausgerechnet Borussia Dortmund in Anführungsstrichen seinem Stadion die Champions League gewinnt. Aber so kam es dann, der viel zitierte goldene Moment, 71. Minute, Andi Möller auf Lars Ricken, Ricken lupft 3-1. Das war's. Borussia Dortmund stand sozusagen auf dem Thron, war auf dem Thron Europas. Viele Zuschauer, die damals dabei waren, die konnten das noch gar nicht so richtig fassen. Also ich war damals ein, ja, wie gesagt, 31-jähriger Radioreporter, ich auch nicht. Es war das größte Spiel, was ich jemals habe übertragen dürfen. Es ging dann anschließend irgendwie direkt weiter ins Sheraton nach München. Dort fand dann das Siegerbankett statt. Kann mich noch erinnern, Karl-Heinz Wildmoser, der Präsident von 1860. Ui. Ja, der hielt die Laudatio auf dem BVB und er freute sich diebisch, dass Borussia Dortmund ausgerechnet in München die Champions League gewonnen hatte, was doch der große Traum der Bayern gewesen wäre, im eigenen Stadion die Champions League zu gewinnen, was sie ja bis heute nicht geschafft haben. Vielleicht gelingt es ihnen ja im kommenden Jahr. Und Lars Ricken, der tauchte irgendwann ab. Der ging, ich weiß noch, die Punkgruppe, die Ärzte waren auch da als Gäste von Lars Ricken. Und die sind dann irgendwann stiften gegangen. Das Bankett war ihnen wohl zu steif. Die sind dann irgendwie im Münchner Nachtleben abgetaucht. Aber es gab da noch viele schöne Ereignisse. Ich habe ein persönliches Andenken. Ich habe bis heute eine Krawatte hier, die hängt über meinem Schreibtisch. Das ist die Krawatte von Andi Möller, die er mir spontan geschenkt hat nach diesem Champions League-Gewinn, die ich immer in Ehren halte. Und die ich genauso wenig verkaufen werde wie Paul Lambert, mit dem habe ich mich neulich getroffen, der tatsächlich immer noch die Rolex von Kalle Riedler hat, denn der hat die unmittelbar nach Gewinn des Champions League Pokals eingefordert von Kalle Riedle. Der konnte sich an das Gespräch nicht mehr erinnern, aber Paul Lambert hat gesagt, pass auf Kalle, du hast mir deine Rolex versprochen und er hat sie tatsächlich noch. Ich habe sie wirklich gesehen. Also, das sind so ein paar Erinnerungen gewesen an das Champions League Finale 1997. Wie gesagt, der größte Erfolg in der BVB Vereinsgeschichte. Vielleicht bisher der größte Erfolg in der BVB Vereinsgeschichte. Wer weiß das schon, Manni?
Ja, dann freue ich mich, Olli, diese Krawatte am Samstag live zu sehen an dir, oder?
Also ich zeig sie dir, Ich hab panische Angst, dass sie mir verloren gehen könnte.
Ah ja, das kann ich verstehen.
Ich hüte sie wie meinen Augapfel, aber du wirst sie zu sehen bekommen.
Ah, da freue ich mich. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, ein sehr, sehr schöner Flashback. Ja, passender, wie er kaum sein könnte. Heute vor 27 Jahren,
ja
da waren die meisten BVB-Profis noch gar nicht geboren, würde ich mal sagen. Ja, aber können sie ja jetzt am Samstag ihre eigene Geschichte schreiben. Das wäre natürlich
eine
großartige Sache. Übrigens, noch ganz lustig, weißt du übrigens, also die BVB-Spieler, die fliegen natürlich am Freitag nach London.
Ja.
Weißt du denn, wer sich morgen schon auf den Weg macht?
Morgen? Am Mittwoch schon?
Ja.
Nee, keine Ahnung.
Okay. Wurde nämlich heute mal so in kleiner Runde mal angesprochen, da habe ich natürlich dann meine Ohren gelauscht. Und zwar, der Bruder von Julian Brandt wird morgen mit dem Fahrrad vom Signal Iduna Park losfahren, um dann pünktlich zum Finale in Wembley zu sein. Bisschen über 600 Kilometer habe ich geguckt, das ist eine sportliche Strecke. Und der bricht morgen auf, Jannes Brandt. Also
das ist ja krass.
Nicht so schlecht. Also das Olli, falls du nichts zu tun hast mehr Donnerstag, Freitag, kannst du da bestimmt auch mitfahren, ne?
Ja, so weit kommt das noch. Nee. Also dann reise ich doch mittlerweile etwas bequemer an.
Sehr schön. Olli, übrigens eine Sache noch. Ich weiß nicht, ob du ihn heute am Trainingsgelände gesehen hast. Damit würde ich euch ganz gerne entlassen heute. Und zwar hast du einen sehr, sehr erfolgreiche englischen Fußballspieler heute auf dem Trainingsplatz gesehen. Einen ehemaligen
englischen Fußballspieler auf dem Trainingsplatz.
Wow. Oder zumindest an der Seite.
Kyle Walker, kann das sein?
Vielleicht.
Ich habe einen gesehen, da habe ich gedacht, der könnte es sein, aber ich hatte keine Gelegenheit, irgendwie mich zu erkundigen. Nee,
es war es tatsächlich mir. Owen Hargreaves.
Ja,
der ist tatsächlich für die englischen Kollegen, ich weiß gar nicht mehr genau für welches Medium, als Experte unterwegs. Und ich habe dann tatsächlich mich mit ihm länger unterhalten. Übrigens ein ganz, ganz sympathischer Typ. Wir haben dann tatsächlich am Ende noch, haben wir dann gesagt, komm, wir machen jetzt ein kleines Interview. Er hat ja schon zweimal die Champions League gewonnen. Einmal mit Bayern und Manchester United. Und er hat was ganz, ganz Interessantes gesagt über das Spiel am Samstag. Er meinte so zu mir, er hat so eine kleine Vorahnung. Und ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein, was er noch gesagt hat am Ende der Folge.
Real Madrid ist Favorit, aber man weiß nie. Und Real Madrid hat auch bisher in der Champions League nicht ihr bestes Spiele gemacht. Aber irgendwie sind sie entscheidend im richtigen Moment. Und ich denke, Dortmund, sie können mit Sicherheit das Spiel gewinnen. Sie haben super Torwart in Kübel, Schotterbeck und Hummus haben bisher sehr stark gespielt. Das Mittelfeld irgendwie, das ist sehr solide. Und nach vorne mit Jaden und Füllkrug und Brandt, die haben Spieler, die das Spiel entscheiden können. Aber geil wäre wenn Marco Rose von der Bank kommt und das Spiel entscheidet. Ich bin gespannt. Man weiß ja nie, aber sicherlich werden wir ein cooles Spiel haben.
Ja. Oh, was für eine Vorstellung von Owen Hargreaves. Und ich hätte nichts dagegen, wenn diese Vorstellung tatsächlich am Samstag Realität werden würde. Und ich habe immer schon gesagt, der Mann hat richtig Ahnung vom Fußball.
Schon
noch,
immer, ne?
Noch mehr Ahnung vom Fußball hat nur Manni Sedelbauer.
so nämlich, ganz genau. Finde ich auch eine sehr romantische Vorstellung. Ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen, wenn es am Ende sogar ausgerechnet noch Marco Reus ist, der das von der Bank auskommen dann entscheidet. Wir fiebern dem Ganzen entgegen. Übrigens noch kleiner Programmhinweis, wenn man so möchte. Am Donnerstag spielen noch die U19 des BVB Finale um die deutsche Meisterschaft gegen Hoffenheim. Die U17 sind ja bereits Meister geworden. Jetzt könnte die U19 nachziehen und dann am Samstag noch Dortmund und dann haben wir eigentlich fast schon eine perfekte Saison.
Ja, also dann wäre es tatsächlich eine mehr als perfekte Saison, auch wenn natürlich der BVB in der Bundesliga viele Wünsche offen gelassen hat. Aber ganz ehrlich, sollte dieser Henkelpott tatsächlich, ich weiß, krasser Außenseiter, aber sollte der BVB tatsächlich es schaffen, diesen Henkelpott erstmals nach 1997 wieder nach Dortmund zurückzuholen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was dann am Sonntag, wenn die Jungs heimkehren würden in ihre Stadt, was dann in Dortmund und nicht nur in Dortmund, was dann im Ruhrgebiet los wäre. Unfassbar. Ja. Also wie gesagt, sollte dieser Fall tatsächlich eintreten und der eine oder andere überlegt noch vielleicht von weiter weg nach Dortmund zu kommen, macht euch früh auf die Reise. Es wird ja richtig, richtig voll.
Ja, und darauf freuen wir uns unfassbar. Also ja, ich habe jetzt auch gemerkt, heute ging schon los, als wir in Brakel waren und sozusagen so diese Atmosphäre wahrgenommen haben. Je länger wir auch drüber sprechen, desto mehr steigt auch bei mir die Vorfreude. Und ja, ich freue mich, Olli.
Ja.
Und wir hören uns nächsten Montag ja dann nochmal. Genau. Je nachdem, wie ausgiebig die Feier ist, werden wir es dann wahrscheinlich eher am späten oder am frühen Vormittag machen. Ja. Mal gucken. Aber eine Folge gibt es noch vor der Sommerpause.
Eine Folge gibt es auf jeden Fall noch. Und vielleicht wird es auch erst Dienstag. Ich weiß keiner, was passiert. Denk an mein Alter. Ich brauche meinen Schlaf nach Feierreihe.
Ich aber warte das mal. Alles klar. Dann eine schöne Woche Sinne.
Euch. Viel Spaß euch. Drückt die Daumen. Bis dann. Ciao.
Ciao.